zeig mir dein Fußballtrikot und ich weiß, für wen du jubelst. Oder doch nicht? Überall sind sie zu sehen. Menschen in Fußballtrikots. Klar, ist ja auch gerade Fußball-EM der Männer. Nur geht's beim Trikot schon lange nicht mehr nur um Sport oder Fantum. Mit BR-Journalist Matthias Scherer erzählen wir die Geschichte des Fußballtrikots. Von Funktionskleidung zum Hype. Er nimmt uns mit auf eine spannende Reise zwischen Rasen, Fashion und dem großen Geld. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 19. Juni. Hallo Matthias.
Hi, servus.
Wir starten mit einem schicken Oberteil.
Das ist ein schwarzes Fußballtrikot mit orange-grünen Details am Kragen und an den Ärmeln. Das Vereinswappen ist in Gold gehalten, genauso wie das Herstellerlogo. Es gibt eine V-förmige Sternenformation auf dem Trikot drauf, was eine Hommage an das Markenzeichen der Stadt, wo dieser Verein herkommt, ist. Und was auch total besonders ist, dass da, wo bei anderen Clubs eben so fett der Sponsorname prangt von irgendeiner Getränkefirma oder Versicherungsfirma, da steht da einfach nur dick und fett in Großbuchstaben, in goldenen Lettern, Venezia. Also es könnte auch einfach so ein High-Fashion-Piece sein, was an die Optik eines Fußballtrikots angelehnt ist. Aber es ist tatsächlich ein Trikot, das 2021 rausgekommen ist, in dem dann auch professionell Fußball gespielt wurde. Es ist Ende Juli 2021 auf den Markt gekommen, war sofort ausverkauft. Ich glaube, mehr als 95% aller Trikots wurden auch ins Ausland verkauft. Es ging sofort einfach bei Twitter und Instagram komplett viral. In meinen Fußball-WhatsApp-Gruppen wurde dieses Trikot diskutiert. Leute haben sofort gesagt, okay, ich muss dieses Trikot haben. Mhm. Und zwar von einem Verein, der damals, als dieses Trikot rauskommt, gerade erst wieder zum ersten Mal seit 20 Jahren aus der zweiten Liga in die erste aufgestiegen ist. FC Venedig, ein größtenteils unbekannter Verein. Aber dieses Trikot hat tatsächlich alles für den FC Venedig so ein bisschen verändert, was die Marketing-Seite angeht und die Präsenz von FC Venedig in Social Media und auch in den Gehirnen vieler Fußballfans.
Wie ist das passiert? Wie ist es von dieser Arbeitskleidung für den Fußballspieler zum Fashion-Statement für alle geworden, das dann auch noch viral und vergriffen ist?
Ein recht langer, manchmal langsamer und dann doch wieder ganz schneller Prozess, den ich irgendwie total interessant finde. Natürlich war Fußballtrikots so am Anfang einfach Funktionskleidung für den Fußballplatz, für Leute, die halt irgendwie aktiv Fußball spielen. Dann mit der Professionalisierung des Fußballs ging es dann immer weiter in Richtung Kommerz und Vermarktung. Also zum Beispiel in Deutschland wurde ab Mitte der 70er Jahre offiziell erlaubt, Trikotsponsoring zu betreiben, also dass Firmen da ihre Logos platzieren konnten.
Die Idee Trikotwerbung wurde natürlich aus der Not geboren. Eintracht Braunschweig war ziemlich klamm und Likörfabrikant Günter Mast, ein Mann mit einem revolutionären Einfall. Rund 500.000 D-Mark auf den Tisch und dafür den Jägermeister Hirsch aufs Trikot.
Das war 1973. 1974 hat der Hamburger SV nachgezogen und die Likörmarke Campari als Sponsorenpartner auf dem Trikot präsentiert. Das waren dann so die ersten Gehversuche in der Richtung.
Aber sofort kam Widerstand vom DFB. Der Hirsch war zwar das Logo, aber der Schriftzug Jägermeister durfte nicht mit aufs Trikot. Diese echte Werbung wurde erst Monate später erlaubt.
Aber tatsächlich waren diese Trikots erstmal nicht so wirklich erhältlich für Fans, die das irgendwie gesehen haben und dachten, ah, sowas möchte ich auch. Also deswegen ist es auch sehr schwierig, heute an Trikots aus den 70ern und 80ern ranzukommen, weil es da einfach nicht so viele von gibt. Die wurden halt für die Spieler produziert und das war es dann mehr oder weniger. Da gab es dann eins pro Spieler, die mussten dann auch irgendwie privat gewaschen werden. Aber dass es dann so als Merchandise für die Fans erhältlich gemacht wurde, das hat eine Weile gedauert.
Seit wann ist das so?
Das hat sich dann parallel mit der Fernsehentwicklung von Fußball auch entwickelt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Einziger Programmpunkt heute in der Sportschau, das Fußball-Länderspiel zwischen der Bundesrepublik und Spanien.
Also je weiter verbreitet Farbfernsehen zum Beispiel in Europa wurde, desto populärer wurden auch die Trikots, die man ja dann auch in voller Pracht irgendwie dann gesehen hat und gedacht hat, boah, das sieht ja nice aus, so mein Lieblingsverein, meine Lieblingsmannschaft. Das sind ja Hammer-Trikots, möchte ich auch haben. Und dann Ende der 80er, Anfang der 90er gab es dann auch so Veränderungen, was die Designs anging.
Fest steht, diese Europameisterschaft 88 war in fast allen Belangen ein Fußballgroßereignis, das Maßstäbe setzte.
Da wurde mit Grafiken experimentiert, mit verschiedenen Schattierungen. Zwei gute Beispiele sind da zum Beispiel das Niederlande-Trikot von 1988 von der EM. Mit diesen orange-weißen Verwinkelungen, so ein bisschen avantgardistisch fast schon. Zwei Jahre später dann das Deutschland-Heimtrikot von der WM 1990 mit diesen schwarz-rot-gelben Tri-Strip über die Brust einmal quer drüber.
Also quasi die deutsche Flagge einmal die Farben quer übers Trikot gelegt.
Ja, genau. Und aber eben auch mit so einer Adidas-Verwinkelung. Auch was, was es davor eben gar nicht gesehen hatte. Vorher gab es einfach nur gerade Linien und Blöcke und da gab es eben diesen kleinen Schlenker, absolut ikonisches Trikot. Ich war erst jetzt am Wochenende auf einem Musikfestival und habe dieses Trikot, dieses Deutschland-Trikot von 1990, mehrmals gesehen an Leuten. Einmal auch mit der Rücknummer 5 und dem Namen Augenthaler hinten drauf an einer Person, wo ich mir ziemlich sicher bin, die war noch nicht am Leben, als dieses Turnier gespielt wurde, aber sie hatte trotzdem dieses Trikot an.
Ja. Und ich sehe auch zurzeit viele auf den Straßen oder auf Social Media, die Trikots einfach so im Alltag tragen. Jetzt kann man sie ja auch kaufen. Du hast gerade gesagt, das war lange nicht so. Wann hat sich das geändert?
Also ab den 90ern ging es dann los, dass man diese Trikots wirklich als Fan und nicht als Profifußballer selber kaufen konnte. Also ich kann mich erinnern, dass in den Kicker-Sonderheften in den 90ern, da gab es dann so erstmal die Mannschaftsfotos mit den aktuellen Trikots von den Bundesliga-Mannschaften und dann ganz hinten gab es so eine Art Bestellkatalog, wo man die Trikots dann auch bestellen konnte, wo man dann mit einschreiben oder man musste irgendwo anrufen und so. Mit ganz vielen verschiedenen Trikots, auch aus dem Ausland, die man kaufen konnte. Und das fand ich absolut krass. Das war unfassbar, wie cool sehen diese Trikots aus.
Ja. Was war denn eigentlich dein erstes Trikot, Matthias?
Das war ein Trikot-Set, also Trikot, Hose und Stutzen vom SV Werder Bremen, 95-96, langärmeliges Trikot mit diesem gelben DBV-Sponsor vorne drauf. Das habe ich von meinen Eltern damals bekommen und das wirklich getragen, bis es komplett zerfetzt war. Ich habe das wahnsinnig geliebt, aber damals war das auf jeden Fall richtig, richtig teuer. Also ich weiß noch, dann bei der EM 96, da habe ich mir mein Deutschland-Trikot selbst gemalt. Also einfach ein weißes T-Shirt genommen und da dann so die schwarzen Details draufgemalt, weil die halt so super teuer waren.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Fußballfieber brachte zwei Nationen an diesem Abend zum Stillstand. Das EM-Halbfinalspiel kam einem vor, als wäre schon das Endspiel.
Bei diesem Turnier Euro 96, da hat Deutschland ja auch gegen England gespielt im Halbfinale. Deutschland ist dann weitergekommen und England hatte in diesem Spiel so grau-blaue Trikots an, bei denen beim Design tatsächlich die Fans schon mitgedacht wurden als Leute, die das tragen könnten. Weil das wurde mit dem Gedanken produziert, dass das gut mit Jeans aussieht. So ein Jeans ist man von ausgegangen, okay, das tragen halt so englische Fußballmänner gerne. Und dann können wir vielleicht das Trikot irgendwie so anpassen, dass es dann dazu gut aussieht. Und ein frühes Beispiel dafür, dass ja Design irgendwie ein Aspekt war, der wichtig ist bei Fußballtrikots.
Dann der Showdown, Elfmeterschießen. Southgate scheitert mit dem 6. an Andreas Köpke. Deutschland steht im Finale und der Held von Wembley heißt Andreas Köpke.
Okay, in den 90er Jahren ist das also passiert, dass Trikots plötzlich nicht mehr nur für Fußballer waren, sondern auch für Fußballfans. Jetzt ist das Ganze ja noch einen Schritt weiter gedreht. Das Fußballtrikot wird nicht mehr nur vom Fan der jeweiligen Mannschaft getragen. Wie ist das denn passiert? Wie ist denn dann aus einem Trikot für einen Fan ein Mode-Accessoire geworden?
Das kann man zum Beispiel in einem Move sehen, den ich rückblickend sehr wegweisend finde, nämlich 2006. Da gab es eine Zusammenarbeit von Paris Saint-Germain, dem französischen Verein, mit der altehrwürdigen Luxusmarke Louis Vuitton. Ein Crossover also zwischen der Fußball- und der High-Fashion-Welt. Das war dann so ein weinrotes Trikot mit diesem Louis Vuitton-Monogramm auf dem Trikot drauf, so ein V-Kragen. Finde ich jetzt irgendwie designmäßig gar nicht mal so super krass, aber damals war es halt ein, du schaust gerade drauf, gefällt es dir gar nicht.
Ich sehe es gerade und mir ist das Louis Vuitton-Logo durchaus ein Begriff. Aber das hier wirkt so ein bisschen wie die gefälschte Louis Vuitton-Tasche aus dem Sommerurlaub.
Kann ich nachvollziehen, aber das war auf jeden Fall einer der ersten Gehversuche von eben Fashion und Fußball und so ein bisschen vielleicht irgendwie was Besonderes mit einem Fußballtrikot machen. Das war absolut die Ausnahme damals. Und PSG war da ganz weit vorne.
Wieso hat Paris Saint-Germain das gemacht? Wieso diese bis dahin doch recht ungewöhnliche Kombination von Sporttrikots, also so einer Welt im Stadion, mit Louis Vuitton in Paris? Das sind ja zwei verschiedene Welten. Warum hat Paris Saint-Germain das gemacht?
Hat einmal was mit dem Standort Paris zu tun, als eben Modehauptstadt. Und es war ein erster Versuch, so ein bisschen diesen Verein globaler anders aufzustellen. Mhm. Die sind so ein bisschen rumgedümpelt in den 90ern und Nullerjahren. Also das war eher so ein kultiger Club als ein Verein, der regelmäßig ganz viel gewonnen hat. 2007, 2008 sind die sogar fast abgestiegen. Mhm. Die waren jetzt nicht so unfassbar erfolgreich, also schon gar nicht irgendwie auf der großen europäischen Bühne. Das hat sich dann eher geändert, als Katar dann eingestiegen ist. Also PSG gehört ja seit 2011 der Organisation Qatar Sports Investments. Das ist wiederum eine Tochterfirma des Staatsfonds von Katar. Die waren 2006 jetzt noch nicht am Start, haben aber diese Fusion von Fashion und Fußball und Streetwear und Marketing komplett irgendwie auf die Spitze getrieben. Das ist eine Struktur, die auch kritisiert wird. Viele Fans sagen, dass es sich da um ein autoritäres Regime im Mittleren Osten handelt, die sich so einen europäischen Fußballverein gekauft haben, um den so als Marketing-Tool zu benutzen und da halt Geld reinpumpen. Okay. Das Geld sitzt auch bei PSG ziemlich locker, auch wenn PSG trotz krassem Investment in die Männermannschaft immer noch nicht die Champions League gewonnen hat, also die wichtigste Trophäe im europäischen Profifußball, so ist Paris Saint-Germain doch als Marke vielleicht der erfolgreichste Verein der Welt. Und ein großer Teil davon ist eben die Sichtbarkeit dieser Trikots. Und jedes Jahr neue Trikots und Sondereditionstrikots. Und diese Trikots dann so zu gestalten, dass die auch gerne getragen werden. Auch von Leuten, die vielleicht noch nie in Paris waren. Ja. Aber die finden, dass es einfach cool aussieht.
Das heißt, diese Entwicklung, die kommt jetzt weniger von den Fans und deren Interesse für Mode, sondern eher aus der Kommerzialisierung der Vereine heraus und der Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Absolut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 2005, 2006 Fußballfans aktiv gesagt haben, boah, das wär's jetzt. Jetzt ein Trikot mit Louis Vuitton. Das ist das, was ich mir wünsche für die Fußballkultur. Das ist auf jeden Fall etwas, was eher daraus entstanden ist, dass eben verschiedene andere wirtschaftliche Sektoren Fußball beobachtet haben und gesehen haben, das ist ja unfassbar, wie größer, wie schnell das wächst, was für Leute man da erreichen kann. Da ist doch so viel Potenzial. Und so schlecht hat es nicht funktioniert, weil Paris Saint-Germain seitdem wahnsinnig viele so Fashion-Zusammenarbeiten gemacht haben. Also mit südkoreanischen Streetwear-Labels, mit The Weeknd, dem Popstar, haben sie so ein Limited-Edition-Trikot gemacht. Genau, das kam weniger aus einer Fankultur heraus als aus den kommerziellen Interessen.
Also, das Fußballtrikot wird als Alltagsklamotte regelrecht gepusht und ist plötzlich auch für Nicht-Fans interessant geworden. Du hast ja zu diesem Phänomen recherchiert. Wo hast du da angefangen?
Ich bin nach London gereist und zwar in einen Laden, der für mich und viele andere so Millennial-Fußballfans irgendwie ziemlich ikonisch ist. Der heißt Classic Football Shirts.
So this is actually really nice to get to be able to speak to people in person.
Yeah, yeah. It's nice as well because we do get a lot of people kind of coming in to do this stuff. So
und ich habe da mit dem Filialleiter Charlie Hutton gesprochen.
I am a store supervisor and also do some socials for the store, Instagram, things like that.
Es ist gar nicht so ein großer Laden, aber dadurch, dass er halt so voll gesteckt wird mit Trikots, wirkt es ein bisschen so wie so ein weirdes Kinderschlaraffenland auf eine Art, weil es ist sehr bunt, es läuft Musik, es gibt eine Ecke mit einer Playstation, wo man eine alte FIFA-Version spielen kann. Es ist ein bisschen kindlich irgendwie aufbereitet. Ganz, ganz viele Trikots aus aller Welt, aus allen Jahrzehnten, mit Rückennummern, ohne Rückennummern.
Das klingt ja nach einer Fußball-Oase für Fans. Alles, was das Fanherz begehrt.
Ich muss sagen, mein 10-jähriges Ich wäre, glaube ich, ausgeflippt in so einem Laden. Auch mein Mitte-, Ende 30-jähriges Ich fand es da sehr spannend.
It's a relatively recent thing. It's not just people wearing it for. It's not just football fans wearing it as fashion. It's just people that aren't even into the team or the player wearing it as fashion. It's the bloke core.
Charlie Hutton, er hat mir erzählt, Fußballtrikots sind im Mainstream angekommen, was Mode angeht. Also sowohl Retro als auch aktuelle Trikots, das ist voll im Mainstream angekommen.
Is kind of the mystery. I mean, I'm biased, but I think classic shirts look good. Vintage shirts look cool. There's an absolute array of different colors and styles, which means
ich habe ein HSV-Trikot aus den 80ern da gesehen für, ich glaube, fast 500 Euro. Cool. Aber eben auch so abgestandene Sachen, die man dann so für einen schmalen Zehner irgendwie kaufen konnte.
Ja, und das heißt, da werden eben nicht nur aktuelle Trikots verkauft oder überhaupt gar keine aktuellen?
Doch, schon auch, ja. Aber der Fokus liegt auf so ein bisschen älteren Trikots, weil das auch die sind, die ein bisschen knalliger sind, die ein bisschen besonders sind und wo mir das auch aufgefallen ist, dass Leute das tragen, auch wenn sie eben nicht im Stadion sind oder auf dem Fußballplatz, sondern auf zum Beispiel Musikfestivals. Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Krass, da laufen ja Leute mit 90er-Jahre-Fußballtrikots rum. Ja. Das ist ja interessant. Warum das denn?
Ja, genau. Was steckt dahinter?
Also Social Media spielt da eine Riesenrolle.
Instagram, TikTok's the big one now. You know, the big trend on TikTok is like, get ready with me and fit check and all this kind of stuff.
Ich weiß nicht, ob du von dem Bloke-Core-Trend gehört hast auf TikTok. Das ist eben genau. Also Bloke ist ein britisches Wort, das heißt sowas wie Kerl oder Typ. Und das hat dann ein amerikanischer TikToker irgendwann diesen Begriff etabliert und hat ein Video hochgeladen, wo er ein Fußballtrikot trägt und dann als Hashtag Bloke-Core, so ein bisschen als Witz war das. Und es hat sich dann aber verselbstständigt. Und daraus ist eben die Beschreibung eines Looks geworden, wo Menschen Fußballtrikots so im Alltag tragen, mit vielleicht so einer Jeans oder einer Jorts, weißt du, so eine kurze Jeans. Mm-hmm. Dazu eben so Turnschuhe, vielleicht noch so ein Goldkettchen. Das ist so der Bloke-Core-Look.
Ja, ja, ja. Das Goldkettchen, das sehe ich auch direkt vor meinen Augen noch dazu.
Ja, und das ist in den letzten paar Jahren ein riesen TikTok-Ding geworden. Es gibt wahnsinnig viele Videos von Leuten, die dann so Fußballtrikots kaufen, die dann irgendwie anders stylen. Es gibt das Bloquette. Äquivalent für weiblich gelesene Menschen, die dann eben auch Fußballtrikots stylen mit anderen Accessoires. Also das ist ein riesen Social-Media-Ding, was gerade bei jungen Leuten irgendwie dazu führt, dass die eben auch Fußballtrikots tragen.
There is basically advertising for our brand, for what we do, done for us by celebrities. You've got Kim Kardashian pictured wearing 1996 Roma away shirt. You had recently, this was a crazy one, Kanye, he had a weird kind of cloak on. And under that cloak was what looked like a football shirt. So the kind of football shirt guys went ninja on it.
Und ein Trikot, das mir in letzter Zeit noch aufgefallen ist, ist das neue Auswärtstrikot der Nationalelf. Und zwar weniger, weil ich es auf der Straße gesehen hätte, sondern eher, weil alle drüber reden. Besonders über die Farbe. Warum?
Das ist für ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft erstmal total ungewohnt, weil es diese knallige pinke Farbe hat. Das Pink geht dann so langsam über Magenta in ein Lila über, was auf der Hose fortgesetzt wird und es dann wieder so in das Pinke übergeht. Also es hat so ein bisschen so eine Videospiel-Ästhetik auch. Irgendwie muss ich dann so Internet-Ästhetik denken.
Also schon relativ auffällig. Und dass diese Farbe für Aufsehen sorgen wird, das hat anscheinend die Nationalmannschaft schon antizipiert.
Es ist ein knapp 45 Sekunden langer Clip, wo das deutsche Auswärtstrikot präsentiert wird. Und es werden immer wieder so Kommentare eingeblendet von wegen, oh, das will doch keiner haben, wie schrecklich, was soll das?
Ich meine, was soll das sein? Ein Fashion-Piece? Piece? Eher ein Fashion-Statement.
Und damit wird eben die Kritik vorweggenommen, die irgendwie antizipiert wurde, weil das Trikot eben eine gewisse Farbe hat.
Das ist doch kein Deutschland-Trikot.
Aber getragen wird das Trikot eben von Thomas Müller, von Lena Gerke. Rudi Völler hat es in der Hand und sagt so, nö, ich finde schon, dass es wie ein Deutschland-Trikot aussieht. Also da wird so das ganze Fußball-Establishment wird irgendwie aufgefahren, um zu zeigen, dieses Trikot ist irgendwie neu, sieht ein bisschen anders aus vielleicht. Aber wir haben uns dabei irgendwie was gedacht.
Das ist doch kein Deutschland-Trikot.
Doch, ist es.
Also es ist nicht das erste Fußballtrikot einer Männermannschaft, das mit diesen Farben irgendwie daherkommt. Aber es ist natürlich auch ein Fakt, dass die Farbe auch ja latenten Sexismus und auch Queerfeindlichkeit irgendwie hervorbringt, weil es irgendwie eine Farbe ist, die dann so, ah, das ist halt irgendwie keine Farbe für eine Männermannschaft etc. Also so Kommentare gab es ja tatsächlich dann auch
weil
als Reaktion.
Weil es eine typische Frauen-Mädchen-Barbie-assoziierte Farbe ist. Und trotzdem ist es doch eigentlich ganz logisch, modisch, dachte ich mir, oder? Also die Farben sind gerade in, die 80er sind zurück, im Hintergrund spielt Major Tom, der 80er-Song. Das passt doch, oder?
Das hat alles super gepasst. Genau, es gab diese Gespräche um Major Tom als Tormusik für die deutsche Nationalmannschaft. Es gab die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande, wo dann in einem Spiel auch das Trikot getragen wurde. Und dann gewinnt die Nationalmannschaft beide Spiele und alle haben einfach sofort Riesenlust auf dieses Turnier bekommen. Dieses Trikot ist dann auch wahnsinnig erfolgreich gewesen. Das erfolgreichste, das am meisten verkaufte deutsche Trikot der Geschichte. Es gab dieses Foto von Robert Habeck, wo er sich damit hat ablichten lassen, als Vertreter vom DFB getroffen hat. Die haben ihm dieses Trikot mitgebracht und er hat es gleich angezogen, dieses pinke Trikot. Ein Foto, wo ich auch sehr viele Memes zu gesehen habe. Aber das war ein Teil dieser, finde ich, sehr, sehr gelungenen Kampagne für ein Fußballtrikot. Vor 20 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass es da so einen großen Aufruhr irgendwie gab um ein neues Fußballtrikot der deutschen Nationalmannschaft. Und insofern war das ein fast perfekter Sportmarketing-Coup, den die deutsche Nationalmannschaft und Adidas da gelandet haben. Ich glaube, dass Fußballtrikots mittlerweile größtenteils ein Teil des Marketingplans sind der jeweiligen Mannschaft und nicht so sehr des sportlichen Plans. Also ich glaube, wenn du Spieler und Spielerinnen fragst, so, wie findest du das Trikot, dann hauen sie dir irgendeine Phrase hin. Aber ehrlich gesagt, solange man nicht darin übermäßig schwitzt, ist es denen relativ egal, wie das aussieht, die Trikots. Und die sollen sich halt gut anfühlen, man soll darin gut atmen können.
Also, Trikots sind funktional, schick. Und wir haben gehört, mittlerweile hat sich diese Sportklamotte gewissermaßen verselbstständigt. Und sie ist Fashion geworden. Ist der Markt dann jetzt ausgeschöpft, quasi mehr geht nicht oder geht da noch mehr?
Ich glaube, da wird noch viel weiter experimentiert, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass Fußball fertig gewachsen ist. Also gerade auch im Frauenfußball passiert wahnsinnig viel. Bei den FC Bayern Frauen gab es ein Trikot, was nur für die Frauenmannschaft designt wurde. Also wenn man jetzt so rein, sagen wir mal, kapitalistisch denkt, gibt es da noch ganz viele Märkte, die man erschließen kann und da spielen Trikots natürlich auch eine Rolle. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen, was da als nächstes irgendwie kommt. Ich bin auf jeden Fall Typ Fußballromantiker einer gewissen Generation und beobachte viel von dem, was im Fußball passiert, sehr kritisch. Die Fußballtrikots, das ist eben für mich eine Liebhabersache. Ich bin aber auch jetzt irgendwie damit konfrontiert worden, dass Fußballtrikots natürlich auch einfach eine Werbefläche sind. Also jedes Mal, wenn ich ein Fußballtrikot anziehe, mache ich Werbung für die herstellende Firma, für den Verein, für vielleicht den Spieler, für die Liga, für das Produkt Fußball. Also das kann ich eigentlich gar nicht so richtig voneinander lösen. Also ich kann sagen, ich finde das Trikot schön, aber ich trage damit eben auch Messages und Werbefähigkeit irgendwie so in die Welt rein. Ganz unproblematisch ist das natürlich auch nicht immer, wobei es auch sehr viele Leute geben wird, die sagen, Fußballtrikots sind Fußballtrikots. Ich zeige damit, dass ich meine Mannschaft liebe und mehr ist es nicht. Ich würde sagen, es ist schon immer noch mehr. Es ist nicht nur die Liebe für eine Mannschaft, weil es eben auch viele Leute gibt, die Fußballtrikots tragen von Mannschaften, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Mhm. Aber das finde ich auch das Spannende. Man kann letztendlich nicht genau wissen, was die Person mit dem Tragen eines Fußballtrikots aussagen will. Ich war vor ein paar Monaten beim Friseur und habe da einen Jungen gesehen, auf jeden Fall auch so 15, 16, und der hatte ein Argentinien-Trikot an von der WM 2006. mit Leo Messi auf dem Rücken. Und ich habe ihn gefragt, so, warum findest du Leo Messi cool? Und er meinte, nee, ist eigentlich Cristiano Ronaldo-Fan, also der große, der Rivale von Leo Messi. Mhm. Aber wieso hast du denn dieses Trikot an? Wie, hast du Familie in Argentinien? Nee, meine Familie ist eigentlich so aus Marokko. Er hat das irgendwie so geschenkt bekommen, aber er fand es irgendwie cool und hat auch so ein Kettchen an und hat das einfach so getragen, weil es irgendwie so in seinen Style gepasst hat. Mhm. Und wenn man von außen einfach drauf schaut, sieht man ein Argentinien-Trikot und würde denken, klar, ist Argentinien-Fan. Aber diese Verbindung, die gibt es, glaube ich, einfach jetzt nicht mehr.
Vielen Dank dir, Matthias.
Vielen, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht.
11 km über ein Stück Stoff, das in den nächsten Tagen mehr als präsent ist, in den EM-Stadien und auf den Straßen. Matthias Scherer hat noch mehr dazu recherchiert. Das hört ihr im Iconic Modegeschichte Podcast. Das Fußballtrikot. Wie Clubs zu Streetwear-Marken werden. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Morgen geht's bei 11 km auch um Fußball. Aber um eine ganz dunkle Seite des Sports. Wir schauen uns die Hooligan-Szene in Serbien an. Einige von denen sollen ganz tief verstrickt sein mit der organisierten Drogenkriminalität. Mehr dazu dann morgen. Und wenn ihr kein einziges Spiel verpassen wollt, dann lege ich euch die ARD-Audiothek ans Herz. In unserer Homebase könnt ihr jedes Spiel, also auch alle ohne deutsche Beteiligung, live hören. Am einfachsten geht das natürlich direkt mit der App der ARD-Audiothek. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dann. Tschüss.